Tugenden – Inspirationen für eine tragfähige Ethik. Ein Podcast der Akademie 3. Krisha Kopp spricht heute über indische Tugendlehren.
Also heute zum Thema Tugenden in den indischen Philosophien bzw. im Hinduismus vor allen Dingen. Und du hast es richtig gesagt, ich werde mich nicht mit einer speziellen Tugend befassen, sondern mich eher fragen, gibt es denn so etwas wie eine Tugendethik in der indischen Philosophie und wenn, wie könnte sie denn aussehen? Nochmal kurz zur Erinnerung, Tugendethik heißt ganz grob umfasst, wir sprechen über etwas, was zunächst ethisch gesehen nicht unbedingt außen angesiedelt ist, sondern in der praktizierenden Person, eine Ethik, die im Charakter des Handelnden oder der Handelnden ansetzt, die sich mit der motivationalen Verfassung der Person auseinandersetzt, die Frage nach der ethischen Haltung vielmehr sucht, anstatt nach einem normativen Gesetz außerhalb dieser Person sozusagen. Als kleine Erinnerung daran, womit wir es bei Tugenden zu tun haben, wenn ich im Folgenden über die Parallelen der Tugendethik in antik-griechischen Sinne und in der indischen Philosophie spreche, dann benutze ich einen Gedanken, der Homeomorphismus bedeutet. Also, ich tue mir da selbst aber ein bisschen schwer. Und der Homeomorphismus ist nicht mit einer Analogie gleichzusetzen, sondern man kann sich das so vorstellen, es gibt bestimmte Konzepte, bestimmte Begriffe, die in einem Gedankensystem, sagen wir zum Beispiel den antik-griechischen, eine bestimmte Funktion erfüllt. Und wonach ich suche, ist nach einem äquivalenten Prinzip in einem anderen System. Das heißt, wenn ich einen Begriff wie Gott habe in der christlichen Theologie und ich habe einen Begriff wie Brahman in der indischen Philosophie oder in der indischen Religion, dann sind das nicht genau die gleichen Dinge, aber innerhalb des Systems erfüllen sie eine ähnliche Funktion. Und darauf kommt es mir jetzt auch drauf an, wenn ich über Tugenden in der indischen Philosophie spreche, weil natürlich wird sich das, was ich vorfinde in den indischen Philosophien, nicht eins zu eins decken mit dem, wie man es traditionell in der antiken griechischen Philosophie vorfindet. Normalerweise, wenn man über Tugenden im interkulturellen Sinne spricht, dann kommt man auf die chinesische Philosophie zu sprechen. Da wurde schon sehr viel geforscht, zieht normalerweise Konfuzius heran mit seinen Gesprächen, den Gesprächen von Konfuzius, verbindet es mit Begriffen wie Li oder Menschlichkeit, Ren. Da ist allerlei zu finden. Ich sage das nur ganz kurz, ohne hier in Tiefe zu tauchen, denn es gibt eine interessante Parallele meines Erachtens, und zwar, dass es in sehr vielen Kulturen um diesen Zeitraum, das heißt 500, 400, 300, 200 vor Christus, so etwas Ähnliches wie Tugendethiken gibt und die dann mit der Zeit vielleicht nicht ganz verschwinden, aber immer mehr an Bedeutung verlieren. Und das ist im indischen Raum so, das ist meines Erachtens im chinesischen Kulturraum so und das ist auch in den westlicheren Hemisphären so. Und es ist interessant, sich zu fragen, warum verschiedene Kulturen in diesem Zeitraum so etwas Ähnliches wie eine Tugendethik hatten und warum sie dann mit der Zeit verschwindet. Und meines Erachtens liegt es daran, dass das Verständnis des Selbstes zu dieser Zeit noch ein anderes war, dass es sich entwickelt, dass es sich verändert und zwar in verschiedenen Räumen auf ähnliche Weise. Ich werde jetzt nicht in Tiefe hineinsteigen, warum dem so ist, aber es ist doch interessant anzumerken und vielleicht können wir am Ende des Vortrags dann nochmal darüber sprechen, warum dem so sein könnte. Es ist nämlich ein anderes Bild, meiner Ansicht nach, des Subjekts, das auch viel mehr mit Selbstkultivierung zu tun hat, mit der Veränderung in uns, wo auch das moralische Gesetz dann angesiedelt ist, anstatt im Äußeren. Also, lange Vorrede, aber jetzt kommen wir endlich zur indischen Philosophie. Was wäre denn der Begriff für Tugend in der indischen Philosophie? Und normalerweise, wenn man darüber spricht, kommt ein Begriff entgegen, und zwar der Begriff des Dharmas. Nun ist es schwierig zu übersetzen, was Dharma eigentlich heißt. Wenn ich mich recht entsinne, Friedrich Schlegel, als er sich mit der Bhagavad Gita auseinandersetzte, hatte er unzählige von verschiedenen Begriffen, mit denen er versuchte, das Wort Dharma zu übersetzen. Mal hieß es Gott, mal hieß es Pflicht, manchmal hieß es Gesetz, manchmal hieß es Sittlichkeit. Das liegt natürlich daran, dass es sehr schwierig ist, aus dem Sanskrit zu übersetzen an sich, aber es liegt auch daran, dass die indische Philosophie und das indische Denken meiner Ansicht nach sehr kontextsensitiv ist. Und das werden wir gleich auch nochmal sehen in Bezug auf die Tugendlehre. Aber wenn wir zurück zur Etymologie gehen, des Begriffs Dharma, was bedeutet Dharma? Dharma kommt von Dri. Dri heißt das, was hält. Das, was hält. Dharma ist das, was das Universum hält. Dharma ist das, was alles hält. Das, was das Sein hält, was uns hält. Und deswegen liegt es nahe, dass der Begriff des Öfteren auch mal mit Gesetz übersetzt wurde. Das Gesetz des Kosmos, das Gesetz unseres inneren Kosmos, des äußeren Kosmos, des ganzen Kosmos. Aber wie gesagt, Vorsicht, es ist nicht gleichzusetzen in jeder Situation mit dem Begriff Gesetz. Aber es wäre jetzt mal vielleicht ein Begriff, mit dem wir zu Beginn arbeiten könnten. Um das vielleicht jetzt nochmal zu exemplifizieren, warum das so kompliziert ist, in welchen verschiedenen Bereichen der Begriff Dharma auftritt. Zum Beispiel wird er in der Moderne dafür verwendet, überhaupt Religion auszudrücken. In Indien sagt man dann zu Religion Dharma, das ist mein Dharma. Hinduismus ist mein Dharma, Buddhismus ist mein Dharma, was aber sehr viel mit dem englischen Einfluss auch zu tun hat zu dieser Zeit. Dann gibt es einen anderen Begriff, der heißt Sanata Dharma. Sanata Dharma ist die kosmische Ordnung an sich. Die kosmische Ordnung für das ganze Universum. In der Moderne verändert sich dieser Begriff auch wiederum, dass auf einmal nur noch der Hinduismus Sanata Dharma ist. Sowas wie die Philosophia Perennis. Dann gibt es wiederum einen anderen Begriff, der heißt Sadharana Dharma. Dieser Begriff sind die Dharmas, die für alle Menschen gleich sind. Dann gibt es aber auch das Yuga Dharma. Yuga Dharma ist das Dharma des Äons. Das heißt, wir leben in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Äon, jetzt im Kali-Yuga, das letzte dieser vier Zeitalter, das das Schlimmste ist. Und auch für speziell diese Zeit gibt es eine Gesetzmäßigkeit, die sich wiederum von den anderen unterscheidet. Dann gibt es aber auch ein Apa-Dharma. Ein Apa-Dharma ist ein Dharma, das dann gilt, wenn Katastrophen vorherrschen, wenn Kalamitäten vorherrschen. Denn wenn es eine Extremsituation gibt, gibt es wiederum andere Gesetzmäßigkeiten, die befolgt werden müssen oder die greifen und denen wir folgen sollten. Auch das gibt es. Dann gibt es aber auch Varnashrama Dharma. Was heißt das? Es gibt ein Dharma für die verschiedenen Kasten bzw. für die Lebensabschnitte, in denen wir sind. Traditionell in der indischen Philosophie gibt es vier verschiedene Lebensabschnitte. Das heißt, wenn ich in einem Lebensabschnitt bin, kann es sein, dass mein Dharma, dass meine Gesetzmäßigkeit, nach der ich mich bewegen, nach der ich handle, nach der ich denken muss, wiederum eine andere ist. Und zuletzt gibt es auch so etwas wie Svadharma. Also mein eigenes Dharma, mein persönliches Dharma, was ich befolgen sollte. So, das macht natürlich das Ganze nicht einfacher. Wollte es aber vielleicht nochmal darstellen, um zu zeigen, wie komplex dieser Begriff ist. Vor allen Dingen auch, um nochmal zu zeigen, wie kontextsensitiv das Ganze natürlich ist. Man hat das schon gesehen. Ne? Es kann sein, dass ich in einer bestimmten Zeit lebe, in der ich wiederum ein anderes Gesetz folgen muss. Es kann sein, dass ich in einem bestimmten Alter bin, in denen ich wiederum andere Regeln folgen sollte. Es gibt Ausnahmesituationen, in denen ich wieder andere Tugenden kultivieren muss. Und der zweite Aspekt, der vielleicht ganz wichtig ist, es ist ein Denken, das sich sehr stark an der Praxis orientiert. Und ich glaube, auch das hat es mit dem antiken Griechenland gemein. Der moderne Begriff zumindest, der Theoria, wo alles sehr abstrakt ist, damit hat es nicht so viel zu tun, sondern eher so etwas wie die Phronesis, wo es wirklich um ein Wissen geht, das mit dem Tun, mit dem Handeln, mit unserem alltäglichen Handeln zu tun hat. Und das andere, wenn ich nicht komplett falsch liege, aber ich glaube auch, dass diese Text, dass die Kontextsensitivität etwas zu tun hat mit dem antiken Griechenland, dass wir das da auch so vorfinden können. Und zuletzt, vielleicht noch gesagt, als letzte Parallele, die damit zu tun hat, ist, dass wir auch hier den Versuch haben, ein Gleichgewicht herzustellen, das vielleicht aber in bestimmten Äonen überhaupt nicht gleichgestellt werden kann, um so wieder eine Harmonie herzustellen. Und diese Harmonie wäre dargestellt, wiederhergestellt, wenn die Gesetzmäßigkeiten alle befolgt sind. Und man erinnere sich an den Begriff der Harmonia im antiken Griechenland. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, okay, aber inwieweit hat das denn jetzt was mit Tugenden? Ich habe sehr viel über Pflichten geredet, aber wo kommen denn jetzt die Tugenden ins Spiel? Und das ist das Besondere, aber vielleicht auch das Wichtige an dieser Stelle. Und zwar, dass dieser Dharma-Begriff 2-, 3- bis 4-seitig ist, und zwar insofern, dass die Pflicht auch gleichzeitig bedeutet, dass diese Pflicht eine Tugend ist. Um das an einem Beispiel festzumachen. Wenn ich sage, in dem jetzigen Augenblick ist einer meiner Pflichten, also mein Dharma ist vor allen Dingen Frieden, friedvoll zu handeln, dann hat das auch damit zu tun, dass ich in mir die Tugend kultivieren muss, des Friedens, friedvoll zu sein. Und das wiederum dann korrespondiert mit meinem Handeln. Das heißt, es ist zweiseitig. Vielleicht ein anderes Beispiel. Wenn ich ein Krieger bin, dann bedeutet es, dass ich die Tugend der Courage kultivieren muss, um dann couragiert zu handeln. Denn die Pflicht ist es, mit Mut auf dem Schlachtfeld zu handeln, aber das gleichzeitig muss ich es kultivieren. Gleichzeitig ist dies meine Tugend. Ich würde das vielleicht nochmal an bestimmten Beispielen festmachen, um auch zu zeigen, wie kontextuell unterschiedlich das ist. Wenn ich zum Beispiel ein Brahmane bin, dann heißt das, ich habe die Tugend des Fleißigseins. Die muss ich weiter kultivieren und ich muss das ausüben. Das ist mein Dharma, das ist meine Pflicht. Obwohl Pflicht auch immer ein ziemlich starkes Wort ist. Bin ich zum Beispiel in dem Ashrama eines Mannes oder einer Frau, die eine Familie gründet, dann habe ich wiederum bestimmte andere Tugenden, die ich kultivieren muss. Anders als zum Beispiel später, wenn ich ein Sannyasi bin, das heißt, das Familienleben verlasse und in den Wald gehe, um zurückgezogen zu meditieren. Ich will eine Stelle vorlesen, und zwar anhand einer Stelle der Bhagavad Gita, wo das nochmal herausgestellt wird. Und zwar heißt es dort, ich lese es vielleicht einmal im Sanskrit vor, auch wenn ihr oder sie nichts versteht. Ich finde, das tut auf einer unterbewussten Ebene, gibt das etwas dem Sinn hinzu. Und zwar heißt es im 16. Kapitel, zweiter und dritter Punkt dort, oder zweiter und dritter Vers, Ahimsa Satyam Akrodas Tyaga Shantir Apaishunam Daya Bhuteshiv Aluptvam Mardavam Hir Achapalam Tejak Shama Dritti Saucham Adroha Natimanita Bhavanati Sambaram Daivim Abhijastya Bharata. Es heißt auf Deutsch oder zu Deutsch, nicht verletzen, Wahrhaftigkeit, nicht zornig sein, Entsagung, innerer Friede, nicht schlecht reden über andere, Mitgefühl, Begierdelosigkeit, Sanftmut, Scham, Unerschütterlichkeit, energievoll sein, Geduld, Entschlossenheit, nicht übel wollen, Freiheit von Arroganz. Dies sind die Eigenschaften derjenigen, die zum göttlichen Leben geboren sind, O Bharata. Es sind so einige der Dharmas oder der Tugenden, die hier genannt werden. Und in verschiedenen Texten werden verschiedene genannt. Man lese das Yoga-Sutra von Patanjali, dort findet man wiederum andere. Man lese die Silas im Buddhismus, dort gibt es wieder andere, die sich aber teilweise auch sehr stark überschneiden und überdecken. Zum Beispiel bei dem Sadharana-Dharma, was ich vorher nannte, also das Dharma, das für alle Menschen gilt, gibt es zum Beispiel auch Kshanti, das heißt Nachsicht haben. Es gibt Chama, friedlich bleiben, auch im Geiste. Akka Pranya, das heißt, sich selbst nicht erniedrigen. Und Unmengen an verschiedenen Tugenden, die an bestimmten Stellen mehr Betonung finden und an anderen nicht. Also es gibt nicht den einen Kodex, wobei es bestimmte gibt, die immer wieder auftauchen, zum Beispiel auch im Buddhismus, im Jainismus und genauso im Hinduismus. Und zu guter Letzt möchte ich es noch an einem Beispiel veranschaulichen und dann damit abschließen mit ein oder zwei Gedankenanstößen beziehungsweise ein oder zwei Fragen. Und zwar, man denke an das Beispiel Mahatma Gandhi, das ihr alle kennt. Und Gandhi war genauso jemand, der sich unheimlich viele Gedanken über Dharma machte, insbesondere über sein Dharma und sich fragte, was ist dieses Dharma und was ist respektive dann die Tugend, die ich kultivieren muss. Und Gandhi kam vor allen Dingen zu dem Schluss, dass es für ihn in seinem Leben zwei Aspekte gibt, zwei Dharmas bzw. Tugenden, die er folgen muss, und zwar Satya und Ahimsa. Wobei diese beiden für ihn nahezu synonym waren. Satya für Sein, beziehungsweise davon leitet sich ab Wahrheit. Wahrheit war für ihn unheimlich wichtig. Deswegen heißt seine Autobiografie auch My Experiments with Truth. Und das zweite war natürlich Gewaltlosigkeit. A, nicht Himsa, Gewalt, also nicht Gewalt. Für ihn waren die aber, wie gesagt, nahezu Synonym. Und für ihn, in seiner Situation, im politischen Kontext, waren das die zwei Dharmas, denen er vor allen Dingen folgen musste, die zwei Tugenden, die es galt für ihn immer wieder zu kultivieren. Und man kann wirklich sehen in seiner Biografie, in seinem Leben, wie er verschiedene Techniken anwandte und versuchte, sich damit auseinanderzusetzen, diese Tugenden sich selbst zu kultivieren. Und das Interessante ist, dass er das nicht nur von sich verlangte, sondern von seinen Mitschreitern. Er hatte die Satyagrahis, also seine Schüler, seine Jünger, all diejenigen, die mit ihm den Kampf um die Unabhängigkeit Indiens voranbrachten. Und diese Satyagrahis hatten auch einen gewissen Kodex. Und dieser Kodex war unter anderem, dass man bestimmte Techniken anwenden musste, um diese Tugenden zu kultivieren. Bei Gandhi war es so weit, dass man natürlich auch bestimmte Diäten verfolgen musste, um dadurch nicht andere Menschen, nicht andere Tiere, die Umwelt Schaden zuzufügen. Dann gab es so etwas wie Brahmacharya, Enthaltsamkeit. All das spielte mit rein, damit er seine Tugenden weiter kultivieren konnte. Und zu guter Letzt, wie angekündigt, noch zwei, drei Gesichtspunkte, vielleicht um das auch dann zusammenzufassen. Das eine, was ich sehr interessant finde, weil es in Indien, und es ist vielleicht diese eine Eigenheit der Tugendethik, wenn es denn eine Tugendethik ist in Indien, ist diese besondere Kontextsensitivität, die ich sehr spannend finde. Ich glaube zumindest nach meinem Empfinden noch kontextsensitiver als im antiken Griechenland, was wahrscheinlich Vorteile, aber auch Nachteile bringt. Und die Frage, inwieweit diese Tugenden auch miteinander in Konflikt stehen können, das sieht man immer wieder, sieht man auch in Gandhis eigener Biografie. Und dann vielleicht als allerletztes Wort, das, was ich vorgetragen habe, also das, was ich als Tugendethik in der indischen Philosophie erachte, sich natürlich nicht 100% deckt mit dem, was wir aus der antik-griechischen Philosophie kennen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich diesen Begriff wieder verwenden darf, und diesmal versuche ich ihn richtig auszusprechen, Homeomorphismus. Der Homeomorphismus würde sagen, in diesem System der indischen Philosophie ist die Lehre des Dharmas, zumindest dieser Teilaspekt, den ich jetzt in den letzten 20 Minuten dargestellt habe, das Äquivalent zu der Tugendethik in der antikgriechischen. Und damit findet mein Impulsvortrag einen Schluss. Vielen Dank. Ich bin für Fragen offen, für Schmähungen, aber auch für Beifall.